Ja, liebe Gemeinde, die sogenannte Jahreslosung hat ja den Sinn, uns ein Bibelwort einmal länger und intensiver zu begleiten. Und wenn es eins gibt, das es lohnt, auch für das ganze Jahr im Auge zu behalten, es zu Herzen zu nehmen, dann ist es die Jahreslosung dieses Jahres. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich möchte gerne versuchen, uns nahezubringen, was zu diesem Wort geführt hat, warum diese Verheißung überhaupt gegeben worden ist. Was ist geschehen, dass Gott dieses Wort durch seinen Propheten Hesekiel seinem Volk Israel zunächst einmal zugesprochen hat? Hesekiel, da gewinnen wir vielleicht ein wenig den Hintergrund, gehörte zu den ersten, die schon 11 Jahre vor dem übrigen gesamten Volk mit einer gewissen Oberschicht nach Babylon weggeführt worden ist im Jahre 597 mit dem König Jojachin und anderen Vornehmen des Landes. Dazu gehörte auch Hesekiel, denn er gehörte einer vornehmen Priesterfamilie an. 5 Jahre später hat Gott ihn zum Propheten berufen. Er war damals bereits mit den anderen dort in der Gefangenschaft und er kündigte auch den Fall Jerusalems an und die Zerstörung des Tempels. Er entstammte einer angesehenen Priesterfamilie, die im Tempel diente. Und darum muss es ihn besonders erschüttert haben und entsetzt haben, als weitere 6 Jahre später die Verbannten in Babylon die schreckliche Botschaft erreichte: Jerusalem ist in Trümmern, ist von den Babyloniern erobert worden. Der Tempel liegt in Schutt und Asche. Damit ist das, was er selbst angekündigt hatte, im Namen Gottes tatsächlich eingetreten. Manche konnten es ja gar nicht glauben. Froh darüber sein, dass er nun Recht bekommen hat, konnte er freilich nicht, sondern ich glaube, er hat mit seinem Volk geweint und geklagt, war zutiefst traurig über dem, was da geschehen ist. Das kann man sich kaum vorstellen, was es für das Volk Israel bedeutete, sein Zentrum verloren zu haben, die Mitte des Glaubens, die Sehnsucht Jerusalems, die Sehnsucht der Tempel. Ein furchtbarer Schrecken ist dadurch entstanden. Wie konnte es überhaupt dazu kommen? Die Lage, in der Israel sich damals befand, hatte ihre Vorgeschichte. Und in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar, hatte sich das Volk immer mehr von Gott entfernt. Ein schleichender Abfall von ihm ist passiert. Und immer wieder haben die Israeliten die fremden Götter ihrer Umwelt übernommen in ihren eigenen Glauben hinein. Sie haben Gott, den heiligen Gott, der allein Gott ist, damit entheiligt. Und sie haben seinen Ruf, sein Ansehen unter den Völkern beschädigt. Immer wieder hat Gott deshalb sein Volk ermahnt, umzukehren zu ihm, dem allein wahren Gott. Durch seine Propheten, durch Ereignisse in der Geschichte hat er um sie geworben. Aber dann stand schließlich sein Beschluss fest, zur Zeit Josias bereits. Israel wird in die Verbannung geführt. Jerusalem, der Tempel werden zerstört. Und dann passiert das auch. Dieser schreckliche Vorfall. Und nun müssen sie alle, und die meisten mussten dann wiederum auch nach Babylon. Sie mussten 70 Jahre lang oder würden 70 Jahre lang in der Fremde unter der Vorherrschaft der Babylonier leben müssen. Zeit auch des Gerichtes über das Volk, Zeit der Gelegenheit, sich zu reinigen von allem Götzendienst, in sich zu gehen, sich zu besinnen, sich zurückzuwenden an Gott, um sich auf die Rückkehr in das Land vorzubereiten. Gott will seinen Namen unter den Völkern wieder heilig sein lassen. Es geht letztlich gar nicht um das Volk, es geht um Gott selbst, der durch das Leben des Volkes bei den anderen Völkern in Misskredit geraten ist. Er will seine Ehre wiederherstellen. Er ist Gott. Es geht letztlich immer um Gott in unserem Leben und in dieser Welt. Es ist immer Gott, der heilige, der barmherzige Gott, um den es geht. Der Kernprozess war, dass sich Israel von seinem Gott immer mehr entfernt hat und dass ihr Herz immer härter und abweisender gegen seine Propheten geworden ist. Ihr Herz wurde hart wie Stein. Das war Israels Kardinalproblem. Das Herz, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Lebens. Weil dies der entscheidende Punkt ist, setzt Gott auch an diesem Punkt an, an dem Kardinalproblem des Herzens. Er will einen Neuanfang schenken, ein neues entstehen lassen. So sollte sich das Wort Gottes dann erfüllen, denn ich will euch aus all den Völkern heraus zurückholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Diese Verheißung gilt zunächst aber dem Volk Israel. Herz und Geist kann man als die Schaltzentrale im Menschen bezeichnen. Sein Wille, die Ausrichtung des Lebens, sein Denken, sein Fühlen, seine Entscheidungen kommen von innen heraus. Und daran hapert es, wie wir gleich noch näher sehen werden. Darum setzt Gott hier an. Gott muss ihnen etwas, ein Neues schenken in ihrem Inneren, ein neues Herz, einen neuen Geist, damit sein Heiliger Geist in ihr Leben reinkommen konnte und er sie wieder leiten und führen konnte. Ich will reines Wasser über euch sprengen, heißt es vorher. Und dass ihr rein werdet von aller Unreinigkeit, von allen Götzen, will ich euch reinigen. Gott hat einen Weg mit dem Volk vor sich, um es wieder zu seinem Volk werden zu lassen. Damit wirklich sein Wille geschehen kann, damit wirklich sein Wille in das Herz der Menschen eingeprägt werden kann und sie nicht so weiter abweisen wie Stein sein, wie es bisher der Fall war. Das war die Situation, in die hinein diese Verheißung dem Volk Israel gegeben worden ist. Was hat Gott vor? Ich schenke euch ein neues Herz, das ist das Erste. Und im selben Vers, dem Vers 26, präzisiert Gott das so: Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Das heißt, das alte Herz ist ein steinernes Herz und das neue Herz, das gibt, ist ein fleischernes Herz, ein empfindsames Herz. So ist das Volk in ihrem Herzen hart geworden, weil sie Gott immer und ständig abgewiesen haben. Das ist immer die Folge im Leben von Menschen, wenn sie Gottes Reden abweisen, dann bleiben sie nicht, wie sie sind, sondern dann wird ihr Herz steinern und hart und abweisend. Das Gewissen stumpft ab und dann haben sie kein Gefühl mehr, kein Empfinden mehr für Gott selbst. Sie sind stolz geworden, unabhängig vor Gott zu leben, ihre eigenen Bündnisse mit anderen Völkern zu schließen. Ihr Herz war unbeugsam und starr geworden. Sie waren nicht in der Lage, Gottes Impulse aufzunehmen für ihr Leben. Das neue Herz sollte deshalb weich sein, weich wie Ton, in das Gott seinen Willen einprägen kann. Dass es fähig wird, die geistlichen Impulse aufzunehmen, die Gott ihm gibt, dass es formbar wird und ihr Leben gestaltet wird, so wie es Gott wohlgefällig ist. Indem ihr Herz hart geworden ist, ist es auch kalt geworden, weil es abgekühlt ist, mehr und mehr. Gefühllos, unsensibel, wie wir heute modern sagen würden, unempfindsam für Gott, unbarmherzig, nicht einfühlsam Menschen gegenüber, sondern berechnend. Nur den eigenen Vorteil im Sinn. Das war das kalte Herz im Herz, in der Mitte dieses Volkes. Stattdessen ist das neue Herz ein warmes Herz. Ja, es ist heiß. Es ist heiß darauf, Gott, seine Gedanken, seinen Willen, seine Impulse zu erkennen und wahrzunehmen. Und ein neues, solches neues Herz will Gott seinem Volk schenken. Ein Herz, das voller Liebe ist für Gott. Das ihm als dem, der es so unsagbar liebt und erlöst hat, das ihm allein zugetan ist und das darum mitfühlt und erbarmend ist auch für andere. Und dieses Herz ist, in dem es hart, in dem es kalt, auch unrein geworden. Die Motivation auf Gott war nicht mehr gegeben. Sie haben andere Ziele, andere Dinge im Sinn gehabt, als Gott wohlgefällig sind. Ihre Motivation war nicht rein. Ihre Absichten waren vor Gott nicht haltbar. Das Herz, das Gott hier im Blick hat, ist das Herz Israels, das hart, das kalt und unrein geworden ist. Hier an diesem Kardinalproblem musste etwas geschehen. David hat übrigens selbst schon das Empfinden gehabt, denn er ist, wie wir die meisten wissen, in Sünde gefallen. Er hat Ehebruch begangen, er hat einen Mord begangen. Er betet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, im Psalm 51, und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Da betet er genau um das, was Gott durch Hesekiel verheißen hat. Was kennzeichnet den neuen Geist? Es ist ein beständiger Geist. Ein Geist, der nicht schwankt hin und her, der nicht launisch und unzuverlässig ist, der eine klare Ausrichtung auf Gott hat. Ein Herz mit einer Festigkeit, ein Geist, wo man nicht sein Fähnchen nach dem Wind hängt, wo man nicht jedem nachgibt, wo man nicht jedem es recht machen will, wo man fest wird in Anfechtungen, ausgerichtet zu bleiben auf Gott. Ein neues Herz, einen neuen Geist, ein auf Gott ausgerichteter Sinn. Mind ist das im Englischen. Kann man im Deutschen nur schwer wiedergeben. Das ist es, worum es geht. Weil Gott ein Gefäß sucht, in das er seinen Heiligen Geist hineingeben kann. Ein neues Herz, einen neuen Geist, damit sein Geist hineinkommt. Das ist entscheidend. Das gehört mit Zigarrensoßung dazu. Das müssen wir mit hineinnehmen. Denn der Heilige Geist ist die Quelle der Impulse, auf dass das Herz mit einem neuen Sinn und einem neuen Geist antworten soll. Ein neues Herz, ein neuer Geist, das ist nicht irgendwo eine Zugabe zu dem, was sie vorher hatten. Es ist auch für uns nicht irgendwie etwas, was noch dazukommt in unserem Glauben. Und so wie ein neues Auto, ein neues Buch, das man bekommt. Das neue Herz ist ein ganz neues Leben. Darum hat Jesus dieses Wort des Propheten Ezekiel im Hinterkopf gehabt, im Sinn gehabt, als er Nikodemus gegenüber davon sprach, es muss jeder Mensch von Neuem geboren werden. Dieser neue Herz, der neue Sinn, der vom Heiligen Geist gefüllt wird, ist ein Bild, eine Beschreibung für die Neugeburt des Menschen, wo neues Leben in ihn hineinkommt. Dies hat Jesus vor Augen, als er von der neuen Geburt spricht. Wo Gott ihm ein neues Leben schenkt, wenn er Jesus in sein Herz aufnimmt. Wo das Herz entflammt wird von der Liebe Gottes, der sich in Jesus angenommen weiß, wie er ist, der sich von Gott vergeben weiß, von Gott wertgeschätzt und geliebt weiß, dass hier eine herzliche Liebesbeziehung entsteht. Das ist das neue Leben. Ein Schlager hat mal gesagt, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Um nicht mehr, nicht weniger geht es auch bei dem, was Gott uns schenkt. Diese Verheißung hatte Israel damals noch vor sich. Aber diese Verheißung ist auch erfüllt worden. Sie ist nämlich zu Pfingsten erfüllt worden. Die erste Gemeinde, die entstand, waren Menschen mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist, in dem Gottes Geist wohnte, die Urgemeinde in Jerusalem. Dort hat Gott das Wort an Israel wahr werden lassen. Dort hat das für Israel begonnen. Aber dann entstanden in anderen Orten und dann auch Gemeinden, wo Menschen erfasst wurden, wo sie ein neues Herz, einen neuen Geist und den Geist Gottes bekamen, ein neues Leben, durch das neue lebendige Zellen entstanden überall in der Welt. Zellen der Gemeinde, des Leibes Christi, Zellen von Menschen mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Geist. Die Frage ist deshalb, wie lebendig ist dieses neue Herz in dir? Das, was dir einmal geschenkt worden ist, wir müssen hier klar sein an der Stelle, was die biblische Lehre anbetrifft. Gott hat denen, die das neue Leben bekommen haben, dieses neue Herz bereits geschenkt. Wir müssen nicht mehr darum beten, schenk mir ein neues Herz. Wenn es darum geht zu beten, heißt es, lass mein Herz lebendiger werden. Lass es immer lebendiger werden, lass es in der Beziehung zu dir immer empfindsamer werden. Lass es sich immer entwickeln, so wie du es haben möchtest. Aber wir dürfen als Menschen, die Jesus angenommen haben, davon ausgehen, uns ist das bereits geschenkt worden. Deshalb ist meine Frage, wie lebendig ist das? Hast du ein spürbar lebendiges Herz und einen lebendigen Geist? Was sollen wir tun? Und hier kommt hinzu, was Christoph sehr berechtigt zu Anfang gesagt hat. Das neue Herz, den neuen Geist, ist kein Zustand, der ein für alle Mal gegeben ist. Der immer so bleibt und automatisch gleich bleibt, so wie er ist. Kein fester Zustand, sondern es geht um eine lebendige Beziehung. Es gab da eine Gruppe Menschen in der Bibel, die Folgendes ausmachte. Sie waren Menschen voller Leidenschaft und Hingabe, voller Eifer, extrem sorgfältige Geber, den Zehnten von allem und über hinaus noch, was das Gesetz verlangte. Sie glaubten an die Autorität der biblischen Schriften. Sie glaubten an Wunder, dass Gott immer noch Wunder tun kann. Sie glaubten an die Auferstehung. Sie bewahrten die gute Tradition Israels. Sie hatten den Messias vor Augen. Kein Weg war ihnen zu weit, um einen Menschen davon zu überzeugen. Sie beteten voll Inbrunst und hatten liturgische Gebete für jede erdenkliche Lebenssituation. Vorbildlich können wir sagen, ja? Ist uns das vertraut? Aber wen hat Jesus denn gemeint, als er davon sprach? Er sprach von niemand anders als von den Pharisäern, den Schriftgelehrten seiner Zeit. Welche christliche Gruppierung unserer Tage kommt dem, was ich eben beschrieben habe, am nächsten? Bibelgläubige Christen, Evangelikale, Baptisten. Wenn das aber so stimmt, dann ist das nicht sehr schmeichelhaft. Denn Jesus sagt klar, dass das alles nur äußerlich war. Dass es nur äußerlich war, aber dass sie zugleich diejenigen waren, die ihn später ans Kreuz gebracht haben, ist das andere. Und da zeigt sich, dass hinter diesem äußeren Eifer ein hasserfülltes und hartes Herz schlug. Das war die Realität, die Jesus im Auge hatte. In dem der lebendige Glaube längst zur Religion geworden war. Glaube ohne Liebe, ohne Erbarmen und ohne Gnade. Prüfen wir uns einmal, ist das bei uns vielleicht auch in diese Richtung so? Sind wir auch Rechtgläubige geworden? Die nicken, wenn gesagt wird, die Bibel hat an allem Recht, ja? Wenn wir sagen, es stimmen alle Verheißungen. Ich glaube an jedes Wort in der Bibel. Das haben die Pharisäer auch gemacht. Aber es änderte nichts an dem wahren Zustand ihres Herzens. Ist unser Glaube auch mehr zu einer äußeren Fassade geworden? So wie bei ihnen, hart, wo ein hartes Herz schlug, unbarmherzig waren sie, fanatisch, rechtgläubig, Kleinigkeitskrämer, voller Verachtung für Sünder und Versager, die nur ihre Maßstäbe gelten ließen und die an alle anderen angelegt haben? Selbstgerecht, selbstgefällig, hochmütig und stolz auf die eigene Leistung. Das gehört mit zu dieser Gruppe der Menschen damals. Und wenn wir den Eindruck haben, dass sie uns in manchem ähnlich sind, sollte das für uns ein Warnsignal sein. Warum sage ich das? Ich sage es das deshalb, um deutlich zu machen, dass ein neues Herz gepflegt werden will. Eine Beziehung, die gepflegt werden will, die nicht eigentlich automatisch ist und bleibt, es bedarf der Sorgsamkeit und Sorgfalt in der Beziehung zum Herrn im Blick auf das neue Herz, das sich weiterentwickeln will, ja, das sich entfalten will, das Gott formen will, indem er seine Absichten verwirklichen will. Ich glaube, dass deshalb hier jenes bekannte Wort aus den Sprüchen zutrifft. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Mehr als alles andere behüte das Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Modern sprechen wir von Achtsamkeit. Auf die Jahreslosung angewandt bedeutet das, es ist wichtig, dass wir unser Herz nicht vernachlässigen, dass wir die Bedürfnisse nach Pflege, nach Ruhe unseres Herzens wahrnehmen, dass wir durchatmen, dass wir diese Bedürfnisse unseres Herzens nicht überspringen. Unser neues Herz ist ein Geschenk seiner Liebe an uns und es sollte am stärksten für unseren liebenden und geliebten Herrn schlagen. Darum geht es. Das muss unbedingt immer mehr Mitte und Antriebskraft unseres Lebens sein. Alles andere zählt nicht. Darum sollte es immer wieder Ruhe finden, sollte es Erfüllung finden mit seiner Liebe, im vielen Zwiegespräch mit ihm. In meinem betenden Staunen in seiner Gegenwart, der Betrachtung seines Wesens, Meditation und der ständigen Reinigung immer wieder von allen Beregungen und Motivationen. Mehr als alles andere achtet auf euer Herz, denn aus ihm fließt das Leben. Das ist das tiefste Bedürfnis eines neuen Herzens und Geistes. Das absolut tiefste Bedürfnis unseres Lebens überhaupt. Nur wenn wir daraus leben, nur wenn das unser Wunsch ist, immer mehr daran zu wachsen, überzufließen, dann wird unser neues Leben die Quelle, aus der unser Leben fließen kann, weil wir unser Leben immer wieder empfangen von ihm. Und gerade darum sind wir auch in unserem Herzen so verwundbar, so verführbar, so gefährdet, wie Israel es damals auch gewesen ist. Darum sollte uns seine Geschichte eine Mahnung sein, dass wir daraus lernen. Es gibt viele Bereiche in unserem Leben, in dem Gott uns erneuern will. Ja, Erneuerung ist zweifellos ein lebenslanger Prozess. Das neue Herz muss auch immer wieder erneuert werden. Es sind Beziehungen, in denen wir Erneuerung brauchen, wenn Schuld es unmöglich erscheinen lässt, mit einem anderen Frieden zu haben. Dann braucht das offene Wort, dann brauchen wir Versöhnung, brauchen wir Vergebung. Um das aber zu erleben, zu empfangen, brauchen wir dieses Lebendige, dieses Einfühlsame, das neue Fleisch an der Herz, von dem die Bibel spricht, dass es in uns wirklich schlägt. Der Heilige Geist, glaube ich, stupst uns immer wieder an, Versöhnung zu suchen mit dem wir nicht versöhnt sind. Nur aus einem empfindsamen Herzen, einem neuen, einem liebevollen Herzen kommt dieser Impuls. Sonst ist man kalt und unempfindlich dagegen. Auch ein Kennzeichen. Und Gemeinden brauchen die weitere Erneuerung, wenn die äußeren Formen noch gewahrt werden, wenn das Programm noch läuft, aber die Herzen kalt sind und das Wort Gottes im Raum hängen bleibt. Dann brauchen wir den Mut zur Bestandsaufnahme und die Weisheit, auch harte Wahrheiten so auszusprechen, dass sie helfen, ohne zu zerstören. Es ist der Heilige Geist, der beides gibt, der Liebe und Anteilnahme erneuert und das neu wirkt und wachsen lässt, was Gemeinden lebendig macht. Freude und das Lachen. Ja, das gehört mit dazu. Trost, Liebe und vieles andere sind seine Spezialgebiete, wo er seine erneuernde Kraft in uns wirksam werden lassen will. Gott versteht etwas von Erneuerung. Und ich glaube, dass er viel Freude daran hat, wenn er Menschen findet, die in diesen Prozess der Erneuerung sich hineinnehmen lassen, auch dann, wenn sie lange schon Christen sind, dass wir der lebendige Nachfolger werden mit einem glühenden, brennenden Herzen, wo wir um Erneuerung unseres Herzens beten dürfen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Diese Verheißung gilt es zu erfassen und zu ergreifen und dann zu bitten, Herr, lass deinen Heiligen Geist in mir wirken, dass er Raum in mir hat, damit mein Leben dich verherrlicht in der Welt und dass mit mein Leben auch in der Gemeinschaft mit anderen Schwestern und Brüdern von dieser Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit und Klarheit geprägt ist, die diesem neuen Herzen zugesprochen ist. Gott segne uns und helfe uns, dass wir erkennen, wo wir stehen und von da aus uns einklinken in die Verheißung dieser Jahreslosung.